Was ist ein Intellektueller? Und was muss, kann, darf, soll er?
Für Hans Magnus Enzensberger war klar, er kann, darf, soll, muss alles. Der Intellektuelle ist ein Omnivor, ein Allesfresser. Wie auch Enzensbergers bevorzugte Gattung, die Lyrik, die Dichtkunst, die im Zentrum dieses Lebens stand.
Wissen Sie, das ist ganz einfach. Es gibt ja Spezialisten in der Poesie. Es gibt den sogenannten Gesellschaftskritiker, den Naturdichter, den Liebesdichter und so weiter. Das sind ja alles Spezialisten. Ich halte mich nicht daran, ich bin da kein Spezialist. Ich finde, die Poesie ist ein Allesfresser. Und es kann von allem Möglichen handeln. Es kann zum Beispiel Wissenschaft, es kann ein Gedicht über wissenschaftliche Fragen. Das geht doch alles, ja. Über ein Verbrechen, über eine Kleinigkeit, über einen Affekt, über eine Wut. Ist alles möglich.
So sang er etwa einem Stück Seife, ein ironisches Loblied der Vergänglichkeit.
Die Seife, wie stolz sie war, wie üppig sie anfangs geduftet hat, durch wie viele Hände sie gegangen ist, wie entsagungsvoll sie gedient hat. Und immer von Neuem war da der Dreck. Unbefleckt ist sie geblieben, klaglos hat sie sich selber verzehrt. So ist sie immer kleiner und kleiner geworden, unmerklich, dünn, beinahe durchsichtig, bis sie eines Morgens vollkommen verschwunden war.
Kein anderer Autor hat mit solcher Neugier und geistigen Beweglichkeit die Zeitläufe kommentierend begleitet wie Hans Magnus Enzensberger. Lagerdenken war ihm fremd. Programmatisch diese Zeilen, die er 1963 bei einem Treffen der Gruppe 47 las.
Immer ein anderer als ich, das bin ich.
Enzensberger sagte gern, er sei kein Baum, der gezwungen sei, Wurzeln zu schlagen und an ein und derselben Position zu verharren. Diese Mobilität pries er auch an seinem Hausgott Denis Diderot, dem großen Aufklärer.
Die Existenzform, die Diderot für sich entdeckt hatte, verlangte und ermöglichte eine unerhörte geistige und soziale Beweglichkeit. Er war für alles zuständig und mischte sich in alles ein.
So auch Enzensberger, von früh auf. In seinem kurz vor seinem 85. Geburtstag vorgelegten autobiografischen Bericht »Tumult« blickte der Autor zurück auf die politisch turbulenten 60er Jahre. Enzensberger, der alles daran setzte, der lauen Bundesrepublik zu entkommen, lebte zu dieser Zeit in Norwegen, reiste aber viel herum. Kuba, Kambodscha, die Tschechoslowakei, die USA, die Sowjetunion, Italien, Indien und Tahiti. Enzensberger war nahezu überall zwischen 1963 und 1970, aber kaum je in Deutschland. Dennoch wurde er weltweit als wichtige intellektuelle Stimme der 68er Studentenrevolte wahrgenommen.
Der Barde Fidel Castros, der Chefideologe der 68er, das sind so Etiketten, die einem aufgeklebt werden, mit denen muss man leben. Das ist vollkommen zwecklos, das dauernd wieder zu dementieren, dem zu widersprechen. Das ist ein Klischee und ein Klischee hat sein eigenes Leben. Und ich habe nicht den Ehrgeiz, das auszurotten, das wird mir auch nie gelingen, das bleibt eben an einem hängen.
Ebenso erging es Enzensberger mit einem berühmt gewordenen Essay in der von ihm gegründeten Zeitschrift Kursbuch über den Tod der Literatur.
Ich meine, der Text, den ich damals geschrieben habe, der fängt damit an, dass ich sage, seit Hegel, seit dem Jahr 1800, ist eine feststehende Rede, ein Topos in der Literatur und in der Philosophie, ist der Tod der Literatur. Und dieses Sterbeglöckchen, das läutet jetzt seit 150 Jahren. So geht diese ganze Sache an. Also wenn das jemand verkündet hat, dann war es vielleicht Hegel, aber doch nicht Enzensberger. Aber lassen wir das. Das sind solche Geschichten, die erzählen sich von selbst weiter.
Neben dem Kursbuch gründete Enzensberger mit der ihm eigenen Werf das Magazin Transatlantik und rief die andere Bibliothek ins Leben. Wie schon in seinem Museum der modernen Poesie war Enzensberger auch hier ein Entdecker.
Das ist alles ein großer Misthaufen, die Literatur, und dabei blühen ein paar Orchideen darauf, auf so einem Misthaufen. Und wenn man die findet, ist man natürlich glücklich. Ja, das ist ein paar Mal, das gibt es auch nicht so oft. Ich meine, ich erinnere an W.G. Sebald zum Beispiel. Das sind ja Glücksmomente und es belebt mich, wenn ich andere finde, die auch, ich sage jetzt mal unverschämterweise, die auch gut sind.
Schon die Enzensbergersche Konstante, die besagte, dass sich in jeder Sprachgemeinschaft angeblich nicht mehr als 1354 Leser anspruchsvoller Lyrik fänden, belegte Enzensbergers Liebe zur Mathematik. Der Zahlenteufel, sein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben, wurde ein Bestseller. Zudem begründete er mit dem ihm eigenen Brio ein ganzes Genre der Kulturkritik, das im Feuilleton x-fach kopiert wurde. Die Anatomie von Fernsehsendungen wie die von Versandhauskatalogen, die Apologie des schlecht beleumundeten Mittelmaßes, die Verteidigung der Normalität gegen ihre Verächter. Kein anderer deutscher Schriftsteller hatte die Souveränität, aus seinen Lieblingsflops ein Buch zu machen, worin er freimütig von seinen vielen fehlgeschlagenen Projekten berichtete. Über allem aber stand für Enzensberger die Lyrik. Sie geriet ihm schwebend leicht, so auch in Der Untergang der Titanic, seiner Komödie in 33 Gesängen, in der es heißt:
Weitere Gründe dafür, dass die Dichter lügen. Weil der Augenblick, in dem das Wort glücklich ausgesprochen wird, niemals der glückliche Augenblick ist. Weil der Verdurstende seinen Durst nicht über die Lippen bringt. Weil wer verzweifelt nicht Lust hat zu sagen, ich bin ein Verzweifelnder. Weil Orgasmus und Orgasmus nicht miteinander vereinbar sind. Weil der Sterbende, statt zu behaupten, ich sterbe jetzt, nur ein mattes Geräusch vernehmen lässt, das wir nicht verstehen.